Deutschlandfunk. Streitkultur.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Vor der irakischen Botschaft und vor einer Moschee in Stockholm, da fanden dieses Jahr Koranverbrennungen statt. Die schwedische Botschaft im Irak wurde gestürmt, Gebäude wurden in Brand gesteckt. Es gab außenpolitische Verstimmungen, Botschaftspersonal wurde abgezogen, ausgewiesen. Die schwedische Polizei verwies auf das Versammlungsrecht und Gefahr für Sicherheit und öffentliche Ordnung. Sie untersagte die Demonstration. Ein Verwaltungsberufungsgericht hob die Entscheidung aber wieder auf. Der Staatsanwalt stellte seine Ermittlungen ein. Missachtung des Islams sei das, jawohl, aber noch keine Volksverhetzung. Meinungsfreiheit scheint uneingeschränkt zu gelten. Ist sie heilig? Das wollen wir fragen. Denn auch in Dänemark gab es 2018 und 2019 Koranverbrennungen. Ende Juli dieses Jahres gab es öffentliche Beschädigungen oder Fußtritte gegen den Koran. Dänemark verlängert und verstärkt gerade wegen der Vorfälle seine Grenzkontrollen, weil die Bedrohungslage gestiegen ist. Hören wir kurz die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.
Die Regierung ist der Meinung, dass wir eine Gesetzänderung brauchen in Bezug auf das, was wir in letzter Zeit gesehen haben. Wir machen das in allererster Linie für die Sicherheit der Dänen. Und auch, weil wir gerade zusammen mit Schweden auf der internationalen Bühne isoliert dastehen, was das hier angeht. Ich fand es noch nie gut, dass man Bücher anderer verbrannt hat. Und ich finde nicht, dass das eine Frage der Meinungsfreiheit ist. Wenn man hier die Grenze zieht, was ist denn dann das Nächste? Darf man dann auch eine andere Religion nicht mehr kritisieren?
Respekt vor dem.
Ja, dies kurz Stimmen zu unserem Thema. Koranverbrennung ist Meinungsfreiheit heilig? Das wollen wir fragen. In dieser Streitkultur Gäste darüber zu sprechen sind Dr. Dennis Meyhoff-Brink. Er ist Literaturwissenschaftler an der Universität in Kopenhagen und er befasst sich mit Religionskritik und Satire. Und bei uns ist auch Dr. Christian Hilgruber. Er ist Professor für öffentliches Recht, Staatsrecht, Rechtsphilosophie und Staatskirchenrecht. Er ist Herausgeber eines Grundgesetzkommentars und lehrt an der Universität Bonn. In beiden erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Meine erste Frage mit der Bitte um zunächst kurze Antwort. Herr Meyhoff-Brink, sollte, ich erreiche Sie in Kopenhagen in Dänemark, sollte Koranverbrennung Ihrer Meinung nach verboten werden?
Nein, das finde ich nicht. Ich finde das problematisch. Wenn man nur die Verbrennung des Korans oder heiligen Bücher im Allgemeinen verbietet, dann löst man kaum das Problem. Denn diejenigen, die heute den Koran verbrennen, werden ihn dann wahrscheinlich nur auf andere Weise entweihen oder schänden. Wenn man islamische Theokratien wie dem Iran oder Saudi-Arabien genügen will, dann muss man ein viel weitgehendes Gesetz einführen. Und zumindest jede Entweihung oder Schändung heiliger Bücher verbieten. Und dann wird das Gesetz zahlreiche politische Aktionen und Kunstaktionen treffen, die meiner Meinung nach legitim sind und auch sein sollten.
Professor Hilgruber, sollte Koranverbrennung Ihrer Meinung nach verboten werden?
Ja, sie sollte es, aber in der Tat, da gebe ich Herrn Kollegen Meyhoff-Brink völlig recht, natürlich nicht isoliert. In Deutschland gibt es ja eine Strafbestimmung gegen die Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Und diese Strafvorschrift erfasst eben alle Formen der Beschimpfung, von denen die Koranverbrennung ja nur ein Beispiel unter vielen denkbaren ist. Diese Vorschrift verlangt allerdings als Voraussetzung, dass diese Beschimpfung, die hier verboten wird, geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Darüber werden wir sicher gleich noch sprechen.
Gilt Meinungsfreiheit, Professor Hilgruber, uneingeschränkt?
Nein, selbstverständlich nicht. Nach dem Grundgesetz steht sie unter drei Schranken, nämlich den Schranken der allgemeinen, das heißt neutralen, meinungsneutralen Gesetze. Zum anderen unter der Schranke des Ehrenschutzes, also Schutz gegen persönliche Verunglimpfung. Und schließlich drittens gibt es die Schranke des Jugendschutzes. Nein, Meinungsfreiheit gilt nicht absolut. Sie findet ihre Schranke in Rechten gleichen Ranges anderer. Sie findet sie auch in legitimen Gemeinschaftsbelangen.
Herr Meyhoff-Brink, wenn ich es richtig weiß, ist ein Blasphemieverbot in Schweden abgeschafft worden, schon vor Jahrzehnten. In Finnland gibt es das noch, in Dänemark vor wenigen Jahren abgeschafft worden, wenn ich es richtig weiß. Schränkt ein Blasphemieverbot die Meinungs- und Religionsfreiheit ein oder muss in offenen Gesellschaften, das ist ja typisch für Skandinavien, alles erlaubt sein?
Nicht alles ist und sollte erlaubt sein. Da gebe ich auch Herrn Hilgrüber recht, dass natürlich ist die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Es gibt kein Land auf der Welt, in der Welt, wo sie nicht eingeschränkt ist. Und soweit ich weiß, argumentiert auch niemand dafür. Zum Beispiel sind ja auch Drohungen oder Aufstachelungen zur Gewalt illegal. Und das sollten sie auch bleiben, finde ich. Was das Blasphemieverbot in Dänemark angeht, ja, es ist richtig, sie wurde 2017 aufgehoben. Davor war es aber schon lange Zeit ein, was wir in Dänemark ein schlafendes Gesetz nennen. Das heißt, dass es selten genutzt wurde und fast nie mit Erfolg. Das letzte Mal, dass in Dänemark jemand wegen Blasphemie verurteilt wurde, war in 1946. Selbst als der Künstler und Politiker Søren Mosegaard in 1997 in den Fernsehnachrichten eine Bibel verbrannte und erklärte, die christliche Glaube beruhe auf Gewalt und Hass und Feuer und Schwefel, da wurde er freigesprochen. De facto gibt es deshalb schon seit langer Zeit kein Blasphemieverbot mehr in Dänemark. Und das finde ich generell auch gut, weil das eine freierer Ausübung von Kunst und Debatte ermöglicht.
Im liberalen Verfassungsstaat, Herr Hilgrüber, das habe ich bei Ihnen gelernt, da sind Staat und Kirche getrennt. Niemand kann von der Ausübung religiöser Bekenntnisse verschont werden. Das heißt aber umgekehrt, dass auch niemand von der Kritik an religiösen Bekenntnissen verschont werden darf, oder?
Das ist völlig richtig. In dem säkularen Verfassungsstaat, der den unterschiedlichsten Glaubensüberzeugungen und Weltanschauungen Freiraum gibt, kann in der Tat niemand beanspruchen, dass seine religiöse oder eben auch weltanschauliche Überzeugung unangefochten bleibt, weder verbal noch optisch. Es gibt also auch nicht so etwas wie die Unberührbarkeit religiöser Gefühle durch Provokationen fremder Meinung oder Kunst. Davon zu unterscheiden ist aus meiner Sicht aber eben der Schutz des öffentlichen Friedens und als Teil desselben des religiösen Friedens. Das ist die zentrale Aufgabe des freiheitlichen, religiös-weltanschaulich neutralen Staates, der sich ja als Heimstaat aller seiner Staatsbürger gleich welcher Religion oder Weltanschauung begreift. Und dieser öffentliche Friede muss gewahrt werden, weil die freie geistige Auseinandersetzung, die ja nun in der Tat das Lebenselixier einer pluralistischen Gesellschaft und eines freiheitlichen Staates ausmacht, nur bei Einhaltung eben gewisser elementarer Spielregeln, zu denen der Schutz des öffentlichen Friedens gehört, funktionieren kann.
Die Gefahr von Racheakten, Terroranschlägen wird erhöht. Kurz an Herrn Hilgrüber die Frage, Sie würden also für Deutschland den bestehenden Strafrechtsparagrafen gerne nachbessern wollen oder verschärfen, verstehe ich Sie da richtig?
In der Tat, es ist richtig gegenwärtig, insoweit ist die Lage offenbar keine andere als in Dänemark, spielt diese von mir eben zitierte Strafbestimmung gegen die Beschimpfung von religiösen Bekenntnissen und Religionsgemeinschaften keine Rolle. Und das liegt daran, dass das Tatbestandsmerkmal der Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens in fragwürdiger Weise restriktiv interpretiert wird. Ich meine, dass eben die Friedensstörung, um die es hier geht, nicht erst mit unfriedlichen Reaktionen auf eine solche Beschimpfung eintritt, sondern schon mit der Beschimpfung selbst. Wer nämlich das eben böswillig herabwürdigt, was anderen heilig ist, der stört den religiösen Frieden und damit den öffentlichen Frieden der staatlichen Gemeinschaft. Dem sollte eine Gesellschaft gerade um des Zusammenlebens in Vielfalt willen entschieden entgegentreten.
Herr Meyhoff-Brink, wenn Sie das hören, wer Gesetze derart nachbessert, gibt der dem Druck islamischer Staaten vielleicht nach?
Ich würde nicht sagen, dass man dadurch notwendigerweise immer ein Druck islamisches Staaten nachgibt, aber in diesem Fall ist der Druck und die Nachgiebigkeit schon sehr offensichtlich. Die Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die von den Regierungen Dänemarks und Schwedens angekündigt worden sind, wären nie in Betracht gekommen, wenn die OIC, also die islamische Organisation, nicht Druck auf die skandinavischen Länder ausgeübt hätte und wenn es nicht eine erhöhte Terrorgefahr gegeben hätte. Das, was wir jetzt sehen, ist kein normaler politischer Prozess.
Ich will Herrn Nielgauer nochmal nachfragen. Wer stumm verbrennt oder, wie wir es gesehen haben, auch wenn es nur eine winzige Demonstration ist, den Koran mit Füßen tritt, öffentlichkeitswirksam, der beschimpft ja noch nicht laut und aggressiv. Der lehnt zwar ab, aber der schürt doch noch keinen Hass. Also die Verletzung religiöser Gefühle allein ist doch noch keine Straftat, oder?
Da haben Sie recht, aber den öffentlichen Frieden würde ich in einer solchen Situation eben doch als gestört ansehen. Sie können ja nicht nur verbal beschimpfen, Sie können auch durch Tathandlungen beschimpfen. Sie können Ihre Geringschätzung, Ihre Missachtung zum Ausdruck bringen. Wie kann man stärker seine Verachtung gegenüber dieser Religion zum Ausdruck bringen, als dass die Heilige Schrift mit Füßen, mit schmutzigen Füßen getreten wird oder der Koran gar verbrannt wird. Auf die Lautstärke kommt es nicht an, sondern auf den offensichtlichen Sinngehalt der jeweiligen Handlung. Der kann in diesem Fall sogar gravierender sein als bei einer verbalen Beschimpfung.
Rechtspopulisten in Dänemark und Schweden missbrauchen das gerne für politische Zwecke. Wird das jetzt auch wieder der Fall sein?
Das ist schon der Fall, finde ich. Rechtspopulisten sind ja nicht verboten und sie sind Teil der Gesellschaft und sie verwenden das für ihre politischen Zwecke genauso wie alle andere Sachen für ihre politischen Zwecke brauchen. Und dazu gehören ja auch immer mehr Ex-Muslime, die tatsächlich Koranverbrennung verwenden, um gegen zum Beispiel Unterdrückung von Frauen im Namen des Korans, um dagegen zu protestieren. Was ich eigentlich schade finden würde, wenn das verboten wird.
In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Herr Mayhoff-Brink, da haben Sie gesagt, dass die Koranschändung keine Äußerung sei, sondern eher eine Äußerungsvernichtung, richtig?
Ich habe nicht gesagt, dass es keine Äußerung sei, sondern es ist eher eine Äußerungsvernichtung als eine originelle oder Äußerung.
Ja. Ist die Meinungsfreiheit heilig, Herr Mayhoff-Brink?
Nein, das finde ich überhaupt nicht. Die wird ja immer wieder diskutiert und ist keineswegs heilig. Wie schon erwähnt, gibt es auch viele Schränken. Wir erlauben nicht alles. Und klar sollten wir auch den öffentlichen Frieden in Betracht nehmen. Die Frage ist jedoch, ob der Frieden um jeden Preis angestrebt werden sollte. Erpressung durch Gewaltandrohung muss abgelehnt werden.
Herr Hilgruber, zu Beginn hat Herr Mayhoff-Brink auf den wichtigen Punkt hingewiesen und wir sprechen im Rahmen auch einer Kultursendung, nämlich auf die Folgen und Konsequenzen für die Künste. Wir erinnern uns an den heftigen Streit auch in Deutschland. Vor 8 Jahren, glaube ich, war es, als ein Titanic, ein Satiremagazin, den Papst da beschimpfte bzw. zynische Äußerungen machte. Wie ist das mit der Satire? Wo hat die dann ihre Grenze? Oder andersrum gesagt, würde die Verschärfung eines Blasphemiegesetzes nicht der Kunst zu viel Schranken auferlegen?
Ich glaube nicht. Lassen Sie mich zunächst noch mal sagen, ja, Koranschändung ist wirksam, aber in welchem Sinne denn? Im Sinne eines Brandbeschleunigers eben zur Störung des öffentlichen Friedens. Deswegen kann ich mich damit nicht abfinden. Ich will aber auch gleich klarstellen, dass ich keineswegs für irgendeine Lex Specialis wäre, die Koranschändungen spezifisch unter Strafe stellt. Wir brauchen religiös neutrales Recht. In gleicher Weise muss das christliche Bekenntnis, das jüdische Bekenntnis geschützt werden. Hier dürfen keine Unterschiede gemacht werden. Der Staat muss religiös neutral sein. Nur in einem solchen Rahmen wäre dann auch die Koranschändung neben anderen denkbaren Formen der Beschimpfung unter Strafe zu stellen. Und dann wäre es auch keine Nachgiebigkeit gegenüber Forderungen islamischer Staaten. Dagegen würde ich mich auch verwahren. Natürlich darf man gegenüber Gewalt nicht zurückweichen. Ich will aber eben gerade deshalb die Schwelle früher ansetzen. Es kann nicht sein, dass wir erst abwarten müssen, bis Menschen zutiefst beleidigt durch Handlungen zu Gewalt greifen, was natürlich kategorisch verboten ist, sondern wir müssen vorher für eine friedliche Grundatmosphäre sorgen. Und deswegen müssen schlicht und einfach böswillige Beschimpfungen von religiösen Bekenntnissen und Religionsgemeinschaften unterbleiben. Das erfordert von jedem nur ein Mindestmaß an Toleranz. Es macht weder satirische Kritik an Religionsgemeinschaften und ihren Praktiken unmöglich, noch freie Meinungsäußerung in den akzeptablen Grenzen. Wir müssen, glaube ich, hier einfach die Dinge nochmal neu vermessen.
Also ich verstehe Sie richtig, Ihnen geht es nicht um den starken Staat, sondern um so eine Art Präventivhandlung.
Ja, ich möchte, dass wir bereits hier insofern im Vorfeld ansetzen, als es gar nicht zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen darf. Und damit das nicht passiert, ist es aber auch notwendig, dass das, was Menschen heilig ist, nicht in übelster Form beschimpft wird. Jeder kann die katholische Kirche kritisieren mit Blick auf den Missbrauchsskandal oder andere wirkliche oder vermeintliche Rückständigkeiten. Jeder kann die Benachteiligung von Frauen in islamischen Staaten kritisieren, auch in aller denkbaren Schärfe, selbst polemischer Überspitzung. Aber dafür muss doch, ehrlich gesagt, niemand den Koran schänden, niemand das heilige Buch verbrennen. Das ist doch abwegig. Das ist eben nicht nur nicht originell, wie Sie, Herr Mayhoff, bringt zu Recht sagen, es ist auch abwegig und es ist eine Übertreibung, die der Staat eben um des öffentlichen Friedens nicht hinnehmen sollte und nicht hinnehmen muss.
Also ich finde auch Koranverbrennungen geschmacklos, muss ich zugestehen. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo ich die Schändung einer religiösen Schrift für mindestens legitim halte. Zum Beispiel hat die dänisch-iranische Künstlerin Firuze Basrafkin vor kurzem in einer Kunstaktion vor der iranischen Botschaft in Kopenhagen den Koran auf eine Reibe zerrissen und in eine Urne gelegt, um gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran im Namen des Korans zu protestieren. Diese Art von politisch-satirischem Protest gegen religiöse Unterdrückung muss, finde ich, in einer Gesellschaft, die sich glaubhaft als tolerant bezeichnen will, möglich sein. Und ich sehe eigentlich nicht, wie Kunstaktionen dieser Art möglich sein sollte, wenn man jede Entweihung von angeblich heiligen Büchern verbietet. Und selbst wenn man ein derartig umfassendes Verbot einführt, dann ist es immer noch ungewiss, ob das Problem dadurch überhaupt gelöst wird. Denn selbst Populisten haben ja die Fantasie, sich andere Beleidigungen einfallen zu lassen. Also konnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass irgendjemand ein Bild von Mohammed in Urin eintauchen würde, so wie der amerikanische Künstler Andres Sereno einst ein Bild von Jesus in Urin eintauchte. Sollen wir dann auch jede Behandlung von Bildern religiöser Autoritäten, die den islamischen Theokratien nicht gefallen, verbieten? Und welche andere Autoritäten, Symbolen oder Reden sind diesen Theokratien zu heilig, als dass pietätslose Kritiker sie entweihen dürfen? Also ich finde, man kann die Koranverbrennung kaum verbieten, ohne gleichzeitig legitime und wertvolle künstlerische und politische Äußerungen zu verbieten. Deshalb finde ich, sollte die Koranverbrennung nicht verboten werden, sondern eher kritisiert, verspottet oder ignoriert.
Ich finde auch, das Eintauchen von Bibel oder Koran in Urin eben nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes anstößig, sondern eben auch völlig deplatziert. auch wenn ich völlig legitim, wenn eine Iranerin gegen die Situation der Frauen im Iran protestieren will. Aber gibt es dafür wirklich keine andere legitime und angemessene Ausdrucksform als das, was hier eben geschildert wird? Ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen und würde deshalb dabei bleiben. Wir brauchen eine allgemeine Bestimmung, die nicht einfach Gotteslästerung unter Strafe stellt, das tut auch Paragraph 166 nicht, sondern die aber verhindert, dass tatsächlich religiöse Bekenntnisse böswillig herabgewürdigt werden. Das sollten wir nicht hinnehmen. Zu wichtig ist mir der öffentliche Frieden in einer zunehmend religiös und weltanschaulich pluraler werdenden Gesellschaft. Sonst fliegt uns das um die Ohren.
Ich würde zum Schluss gerne nochmal unserem dänischen Gast das Wort geben. Sie haben mir gesagt, Herr Meyerhoff-Brink, seit den Mohammed-Karikaturen in Jyllands Posten, das war 2005, das ist jetzt bald schon 20 Jahre her, das war die größte außenpolitische Verstimmung, die Dänemark nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Das sind große Worte. Sie forschen zu Religionskritik und Satire. Nehmen die Konflikte zu? Sind wir empfindlicher geworden? Wie schätzen Sie das ein?
Die Mohammed-Karikaturen und die Mohammed-Krise war schon schockierend für die meisten Dänen. Als die Reaktion an den Mohammed-Karikaturen dann kam im Winter 2005, 2006, wurde, glaube ich, die meisten Dänen schockiert. Seitdem, ja, sind wir empfindlicher geworden. Das ist schwierig zu beantworten, aber auf jeden Fall gibt es jetzt eine Gruppe von Immigranten, schon gar nicht alle, aber eine Gruppe davon, die sehr dagegen sind und die auch laut dagegen protestieren. Einige von denen sind ja auch bereit, Waffen in die Hand zu nehmen. Das haben wir auch in Dänemark 2015 erlebt. Kurz nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo gab es ja auch hier einen Terroranschlag auf den schwedischen Künstler Lars Vilks. Deswegen gibt es viele Menschen in Dänemark, insbesondere viele Satiriker, die unter Polizeischutz oder Schutz von den Geheimdiensten stehen. Das ist mittlerweile eine Bedingung geworden. Debatten über das Thema werden auch regelmäßig von Polizei geschützt. Und wenn ich zum Beispiel irgendetwas publiziere, das nur ein Forschungsartikel über, das eine Karikatur von Mohammed inhaltet, dann informiere ich immer den Geheimdienst und sie beurteilen, ob das irgendeine Gefahr gleichkommt.
In der Streitkultur ist es üblich, dass wir am Ende nochmal versuchen zu resümieren und das Argument des Gesprächspartners ein bisschen hin und her wälzen. Herr Hilgruber, konnten Sie den Einwänden von Herrn Meyerhoff-Brink etwas abgewinnen?
Also ich finde gerade das, was er zuletzt gesagt hat, wirklich beklemmend. Diese Situation der Bedrohung mit Gewalt, das ist ja auch eine Form der Einschüchterung, die uns in der Tat dann davon abhalten kann, von unserer Meinungskunst oder im Falle von Herrn Meyerhoff-Brink von seiner wissenschaftlichen Forschungsfreiheit Gebrauch zu machen. Das ist unerträglich. Ich bitte deshalb mein Plädoyer auch für ein Verbot jeder Form schwerwiegender Beschimpfung von Bekenntnissen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften eben nicht misszuverstehen. Ich will dem in keiner Weise Rechnung tragen, glaube aber, dass wir um des religiösen Friedens willen auf wirklich bestimmte Formen von Provokationen, die eben eine solche Wirkung entfalten können, nicht notwendigerweise müssen, dass wir auf solche Beschimpfungen eben wirklich verzichten.
Herr Meyerhoff-Brink, an Sie die gleiche Frage. Können Sie dem Argument von Herrn Hilgruber was abgewinnen?
Ja, ich finde es auch sehr wichtig, den öffentlichen Frieden nicht zu sehr zu stören. Und ich finde, das ist das eigentliche Dilemma hier. Also wie weit sollte man gehen, um den öffentlichen Frieden nicht zu zerstören? Ich finde es besser, wenn auch Satire und Kunst, das als respektlos erlebt wird, trotzdem toleriert werden könnte. Ich finde es auch wichtig, dass Kunst und Satire auch Ausdrucksformen verwenden können, die einige Leute als geschmacklos oder zu viel finden. Es ist eine ständige Debatte, ja, weil alle sind sich einig, dass Kritik erlaubt werden sollte, aber sobald es mit Satire oder etwas Provokanteres oder respektlosere Ausdrucksformen gibt, dann gibt es Probleme sozusagen. Ich bin aber dafür grundsätzlich, dass wir versuchen sollten, die Toleranz gegenüber der Art von künstlerischen Ausdrucksformen aufarbeiten sollte.
In der Streitkultur Koranverbrennung ist Meinungsfreiheit heilig. Hat zuletzt gesprochen Dennis Meyhoff-Brink, ja, forscht an der Universität in Kopenhagen im Bereich der Kulturwissenschaften zum Thema Religionskritik und Satire. Christian Hilgruber war auch bei uns, Professor für öffentliches Recht, Staats- und Verfassungsrecht. Er lehrt an der Universität Bonn. Durch die Sendung führte Michael Köhler. Ich weise Sie auf die nachfolgende Sendung hin. Da hören Sie, wie gewohnt, Kultur heute. Meinen Gästen vielen herzlichen Dank.